Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zum Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich André G. Schulz begrüßen. André ist der erste spirituelle Banker und Geldlehrer, den ich kennengelernt habe. Und wir haben schon im Vorgespräch erzählt, wir hatten auch beide in unserer Ehe eine lange Geschichte mit Finanzmaklern und das hat sich gar nicht spirituell angefühlt, sondern eher nach Kampfmodus. Und deshalb bin ich heute so froh, mit André zusammen mal alle Richtungen, alle Ebenen von Finanzanlagen, von finanzieller Freiheit, von Geld zu beleuchten. Herzlich willkommen, André G. Schulz.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo ihr beiden.
Ja, bei uns geht es ja um Konflikte, Konflikttransformationskongress. Und ja, Geld ist leider immer in vielen Familien, bei vielen Menschen immer ein großes Konfliktthema. Und wenn du mit Geld und mit Finanzen sozusagen dich auf den spirituellen Weg gemacht hast, dann hat das ja auch viele transformatorische Prozesse sozusagen hinter sich oder auf dem Weg gegeben. Und da wollte ich einfach mal wissen, was da für dich wirklich sehr transformierend war und warum du jetzt so einen anderen Blick auf finanzielle Freiheit und Geld hast.
Oh ja, ich versuche es mal kurz zu machen, weil ich bin ja seit mehr als 20 Jahren in dieser Finanzbranche drin. So, und angefangen habe ich als Sparkassenkaufmann, also ich habe das alles klassisch gelernt, bin dann aber ganz schnell raus, weil ich gemerkt habe, das wird mir hier irgendwie zu eng. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe damals meinen Partner und Freund kennengelernt. Und mit dem habe ich dann gemeinsam über 20 Jahre eine Finanzberatungsfirma geführt. Da haben wir insgesamt mehr als 200 Banken und Sparkassen beraten und begleitet, die großen Investmentgesellschaften, die großen Bausparkassen, die großen Versicherungsgesellschaften. Wir haben dann über 10.000 Berater und Beraterinnen trainiert mit dem Trainerteam, was wir natürlich dann hatten. So, also wir haben einen ganz tiefen Einblick in diese Branche gehabt und haben auch versucht, diese Branche zu verändern, weil wir sind angetreten mit Emotional Banking. Und das klang für viele am Anfang nach Emotionen und Bankgeschäft. Was soll das denn? Hier geht es um Zahlen, Daten, Fakten, Gewinne, Renditen und dieser ganze Emotionstüdelüter könnt ihr zu Hause machen. Also zumal ja auch viele Vorstände immer schon Probleme haben, ihrer Frau mal zu sagen, dass sie sie lieben. So, und das, was sie emotional privat nicht können, können sie natürlich auch beruflich gar nicht denken. Und wir haben dann immer gesagt, naja, aber Geld ist ja nur Mittel zum Zweck. Wir haben Geld nur, damit wir es irgendwann wieder ins Leben zurücktauschen. Das ist der Sinn von Geld. Also wie soll ich denn jemandem einen Rat geben, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie der leben will? Dann berate ich ja das Geld. Und das haben die gar nicht verstanden. Dann haben wir gesagt, naja, wenn jetzt vor ihnen eine Studentin sitzt oder ein Opa oder ein Huhn und alle haben 10.000 Euro, dann geben ihre Finanzberaterinnen und Finanzberater meistens ja die gleichen Tipps. Weil man hat voreingestellte Softwareprogramme. Man fragt dann, sind Sie risikobewusst oder lieber konservativ, wollen Sie Geld verlieren oder nicht? Das sind alles Standardfragen. Genau, das hat mit dem Leben der Menschen nichts zu tun. Weil es ist ein riesiger Unterschied, ob zum Beispiel jemand sagt, ich will mich beruflich verändern, ich will mich vielleicht selbstständig machen. Der würde dann vielleicht von mir den Tipp kriegen, dann steckt die 20.000 Euro doch lieber ganz oder teilweise in den Aufbau deiner Selbstständigkeit. Also das Leben ist immer der Maßstab vom Geld. Und deswegen haben wir auch so viele finanzielle Probleme, auch in der Finanzwelt, aber auch im Kleinen, weil wir das Geld immer isoliert betrachten vom Leben. Wir rennen dem Geld immer entweder hinterher, das ist die Gier, das ist einer der größten Manipulationsfaktoren grundsätzlich auf der Welt. Es gibt nur zwei, das ist die Gier, immer mehr, höher, schneller, weiter, Rendite, schönerer Busen, knackiger Bauch, Waschbrettbauch und mehr Konsum. Und das ist quasi die Gier, höher, schneller, weiter, immer mehr. Und die gibt es in allen Branchen. Und es ist die Angst. Und das ist die Angst in der Finanzbranche von Inflation, Altersarmut, dem Finanzcrash, whatever. Ne? So, und das sind die beiden Manipulationsfaktoren. Und wenn die kommen, dann bin ich immer schon mal vorsichtig. Dann sage ich, ah, okay, da will mich einer gierig machen. So wirst du finanziell frei, du wirst reich, du musst dir um Geld keine Sorgen mehr machen. Also diese Aktie geht ab. Oder wenn einer mit der Angstkeule kommt. Weil ich bin eigentlich nur ein Klarheitssucher. Um mehr geht's nicht. Es geht immer nur um Klarheit, um die Essenz. Und diese Essenz habe ich dann auch irgendwann für mich gefunden in der Finanzbranche, weil ich dann gemerkt habe, hier ist nichts mehr zu verändern. Also wir sind 20 Jahre extrem erfolgreich gewesen. Wir waren in der Spitze 30 Leute bei uns im Team. So, wir haben dann tolle Sachen erlebt, tolle Veranstaltungen, dann hältst du Vorträge, kriegst Standing Ovations. Dann habe ich ein Finanztheater erfunden, habe dann ein Stück gehabt, das wurde über 160 Mal aufgeführt, ein anderes nur einmal und eins sogar keinmal. Also nur um mal zu sehen, ne, was ist die Erfolgsrange. Das ist ja alles kein Automatismus. Und dann hast du irgendwann das Gefühl, okay, das Erfolgreichste, was wir hier gemacht haben, war alles, was direkt mit Kunden zu tun hatte. Also alle Vorträge, alle Veranstaltungen, wo wir die Berater nicht dazwischen geschaltet hatten. Weil meistens sind die Berater ja das Problem. Die sind dann konditioniert mit, das musst du verkaufen, das sind die Erfolgskriterien, das sollte man haben, diese Versicherung brauchst du und so weiter. Die sind aber überhaupt nicht mehr am Leben interessiert. Die Branche hat sich so gedreht, noch viel, viel stärker in diesen 20 Jahren, hin zu mehr Verkauf, Produktoptimierung, Provision. Da spielt der Kunde wirklich keine Rolle mehr. Und das war für mich dieser Beginn zu sagen, okay, ich kann diese Branche nicht mehr verändern. Wenn du Banken und Sparkassen trainiert hast in Teilen, dann klappt da was, aber dann fallen sie wieder zurück. Zack und wieder zurück. Da verändert sich nichts kontinuierlich. Und das war für mich der Zeitpunkt, um zu sagen, nee, ich muss jetzt raus. Den Menschen helfen mit dem, was ich erfahren habe und die Menschen eher als so eine Art Finanzexorzist begleiten. Also viel von dem Kram, was man so gelehrt bekommt, einfach rausnehmen und das eben nicht in irgendeine Philosophie gießen. Weil das ist etwas, was ich ganz gruselig finde, wenn irgendeiner eine Philosophie hat. Es geht für mich immer darum, Möglichkeiten aufzuzeigen. Und nicht zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, sondern das sind die Möglichkeiten. Und aus denen kannst du wählen. So, und das war eigentlich so dieser Transformationsbeginn, sage ich mal, bei mir. Ich durfte das 20 Jahre erleben, damit ich diese Branche von innen und außen kenne. Ich habe mit den großen Vorständen zu tun gehabt, mit Produktentwicklern, die ihre Produkte überhaupt nicht selbst verstehen, wenn du da mal kritisch nachfragst. Weil die Produkte werden immer wieder neu kombiniert. Dann hast du teilweise AGBs und Produktbeschreibungen, die gar nicht selbst verstehen. So, wir haben in einer sehr, sehr großen, weltweit agierenden Versicherungsgesellschaft dafür gesorgt, dass ein Produkt nicht auf den Markt gebracht wurde. Aber da haben wir auch keinen Auftrag mehr gekriegt. Das weiß ich noch wie heute. Wir saßen in der Sitzung. Die Produktentwickler haben dieses neue Superprodukt vorgestellt. So wieder so eine tolle Kombination, wie das bei Versicherungen häufig ist, mit so einem Fonds und allem möglichen Rotz. So, und dann saß da die Marketingabteilung, weil die müssen es ja vermarkten. Die müssen ja die Produktstrategien und alles. Und wir waren als Vermittler, als Experte da, um herauszuarbeiten, was sind eigentlich die Vorteile für den Kunden. Und das haben die wahrscheinlich sonst nie wieder gemacht. Und wir haben die Produktentwickler dann einfach Sachen gefragt, haben das Produkt ganz, ganz kurz und knapp beschrieben. Und dann kam raus, dass die Marketingchefin sagte, ja, aber dann hat das ja gar keinen Vorteil für den Kunden. Ich sage, nee, dann zahlt der Kunde da ja nur drauf. Ich sage, ganz genau. Und dann war die Sitzung vorbei.
Ja.
So, weißt du, und das sind Dinge, wenn du die mal selbst erlebst, wie diese Produkte geschustert werden, wie man da verkauft, wie man Leute versucht zu veräppeln, wie man auch Menschen, die wenig Geld haben, in irgendwelche Verführung bringt oder über die Schulden, Dispo-Kredit, Ratenkredit, in permanente Abhängigkeiten, dann sagst du irgendwann, je mehr du dich selbst als Seele meldest, der Weg ist es nicht mehr. Das geht hier nicht mehr. Wir haben dann auch irgendwann eine Bank gegründet, zumindest in unserem Kopf. Wir haben einen Businessplan erstellt. Wir haben die Lebensbank genannt. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir wollten diese Lebensbank wirklich gründen. Und eine Bank gründen ist das Schwerste, was es gibt auf dieser Welt. Ist noch schwieriger, als Frieden zu schaffen, weil eine Bank hat natürlich einen riesen Vorteil. Es gibt ja diesen schönen Satz von jemandem, der sagte, was ist der leichteste Weg, um eine Bank auszurauben? Eine zu gründen. Weil du kannst mit einer Bankgründung selbst Geld schöpfen. Durch einen Kredit entsteht neues Geld. Das heißt, das ist die größte Macht, die es hier auf dieser Welt gibt. So, und das ist natürlich wahnsinnig schwer, die zu gründen. Aber wir sind raus und haben gesagt, es muss doch eine Bank geben, die es wirklich ehrlich meint, die transparent ist, die faire Kosten hat, wo aber auch Menschen arbeiten, weil Mensch zu Mensch für uns das Wichtigste ist, nicht Menschen abbauen. So, und da waren wir bei einer der größten Banken in Deutschland, haben das gepitcht vor dem Vorstand, weil die Führungskräfte gesagt haben, das ist die Zukunft, wir müssen uns trauen, das ist geil, die haben da Konzepte, das ist so. Und der Vorstand hörte sich das an, fand das cool, einige Sachen fand er nicht so cool, weil er dann gewisse Produkte nicht mehr verkaufen durfte, weil wir nur ganz wenige Produkte hätten. Und dann sagte er eine Sache, aber wenn wir mit einer Filiale starten und es wird sichtbar, dass die es wirklich gut und ehrlich meint mit den Kunden, was haben wir denn mit unseren anderen Filialen für Probleme? Dann wird ja offensichtlich, dass das bisher nicht so passt. Und das bezeichnet ganz, ganz viel in diesem Finanzsystem. In dem Moment, wo du wirklich was Ehrliches hast, was Authentisches, was jeder nachprüfen kann, was es wirklich gut meint mit dir und den Menschen und was das Geld auch wirklich zu dem macht, was es ist, nämlich ein Diener von uns. Nicht die Mohrrübe da vorne und auch nicht der Antreiber im Rücken. Es ist ein Diener von uns. Wenn das offensichtlich wird, dann sprengt das sozusagen das System. Und deswegen war auch die Lebensbank leider denn eben, oder es ist vielleicht noch nicht die Zeit, das kann auch sein, dass das nochmal wiederkommt. Und jetzt geht es sozusagen darum für mich, den Menschen selbst zu zeigen, wie kannst du dich selbst ermächtigen. Selbst ermächtigen, um weder der Gier anheimzufallen, noch in die Angst zu kommen. Und darüber kann man ganz viel erzählen, weil es gibt ja nur zwei Sachen, was wir tun können finanziell. Und das ist etwas, was für mich das Wesentlichste ist, die Klarheit. Es geht im Leben nur um Klarheit. Wenn ich mir klar bin, was ich will, wenn ich mir klar bin, wer ich bin, da kann kommen, wer will, da macht mir nichts Angst, da macht mich nichts gierig. Es gibt nämlich immer nur die Einnahmen und es gibt die Ausgaben. Und ich kann jetzt versuchen, die Einnahmen zu erhöhen und ich kann versuchen, die Ausgaben sinnvoll zu senken. Und da gibt es unzählige Möglichkeiten, was ich da tun kann.
Genau, also das ist auch so ein bisschen das Streben nach Sicherheit und Freiheit, tut uns ja anschieben irgendwo. Und dann kommt ja immer dahinter, versteckt sich so die Angst, die Sicherheit, die Angst. Ne? Und dann, also wir haben heute früh gesprochen und gesagt, was haben wir alles für Versicherungen, die wir wahrscheinlich gar nicht brauchen, wo wir wirklich Versicherungen, die Sicherheit suchen und eigentlich wirklich gar nicht selbst gucken, brauchen wir das. Und wie gesagt, wir sind vom Fach. Ne? Andreas hat 15 Jahre Finanzdienstleistung beruflich gemacht und trotzdem fällt es uns schwer, hier unabhängig da zu entscheiden und den Rotstift anzusetzen.
Genau, weil wir auch entsprechend koordiniert sind und eine Angst schon auch vorhanden ist, wenn man da mal reingeht und sagt, okay, jetzt hast du ein Haus, ne? Was passiert, wenn dein Haus abbrennt? Ne? Willst du die 500, hast du die 500.000? Willst du sich doch versichern?
Hundeversicherung, Krankenversicherung, ne? Ab 5 Jahre wird es gleich verdoppelt, der Preis, und man bekommt nur noch 80% der Kosten bezahlt. Braucht man das überhaupt? Aber und jede Sache, ja, sag du mal, also wie gehst du davor mit deinen
Also all das, und das muss ich immer als Triggerwarnung vorwegschieben, das, was ich sage, kann manchmal bei einigen auch wirklich sehr gefährlich aufstoßen. Hätte ich das, was ich heute sage, zu mir selbst gesagt, von vor 5 Jahren, ich hätte mich abgeschaltet. Ich hätte gesagt, hau ab, was willst du? Aber all das, was ich heute erfahren habe, ist so klar in mir drin. Und das ist auch was ganz Wichtiges. Es geht um die Klarheit. Und warum haben wir ein Sicherheitsbedürfnis? Weil wir uns nicht gewiss sind, wer wir sind und wie das Leben funktioniert. Immer, wenn wir sagen, wir haben eine Angst, eine Sorge, ist es ein Misstrauen in uns selbst und ein Misstrauen ins Leben. Und das bedeutet nicht, sich hinzusetzen, wie in der spirituellen Szene so üblich. Gott regelt alles für mich. Hey Leute, ich habe mich erkannt. Das Universum regelt alles. Ich muss hier nur sitzen. So, und dann kommt das. Ja, es kommt alles. Ja, so funktioniert es nicht. Natürlich kommen da auch Sachen, aber wir sind ja quasi Schöpfer. So, wir sind dafür da, dass wir hier auch was tun, dass wir auf den Arsch kommen. Und deswegen ist es wichtig, diese ganzen Sachen mal differenziert durchzugehen. Also ich habe dazu ja ein Buch geschrieben, Rette dein Geld, wo ich diese ganzen Finanzprodukte mal durchgehe. Und es gibt Finanzprodukte, die machen absolut Sinn. Aber natürlich nur, wenn du zum Beispiel ein Eigentum hast. Also wie zum Beispiel, Andreas, das, was du sagtest, ne? Wenn das Haus abbrennt, eine Wohngebäudeversicherung ist für mich Pflicht. Da würde ich gar nicht diskutieren. Das muss einer, der ein Haus hat oder eine Immobilie, der muss das auf jeden Fall haben. Die kostet nicht so viel Geld und die Schäden, die können dich finanziell ruinieren. Aber ansonsten gibt es für mich nur 4 Produkte, die jeder haben muss. Das ist Bargeld, das sind Edelmetalle und da auch nicht alles reinstecken, aber das kann man später vielleicht ja nochmal sagen. Dann geht es auch um die Haftpflichtversicherung. Die Haftpflichtversicherung ist ganz wichtig aus meiner Sicht und das Girokonto, was jeder haben muss. Die 4 sind unverzichtbar. Und die Haftpflichtversicherung ist ja auch eine Versicherung, die kostet ganz wenig Geld und die sichert dich eben gegen Schäden, wo du einem anderen, tja, vielleicht auch eine Behinderung zufügst oder dass der zu Tode kommt im schlimmsten Fall. Also für Sachen, die du nicht freiwillig verursachst, die können dich aber auch finanziell ruinieren. Das würde ich auf jeden Fall machen. Alles andere hängt immer von deinem Leben ab. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn Menschen sagen, ich habe ganz viel Angst, ich habe ganz viel Sorge, ich habe ganz viele Versicherungen. Dann bringt es nichts zu sagen, ey, du bist Seele. Dir passiert doch hier nichts, Mensch, du lebst doch unendlich. Weil da sagen die, ja, da komme ich nicht raus. Das muss man über den Verstand lösen. Das ist was, das wurde mir auch klar. Warum bin ich so tief in dieser Branche drin gewesen? Um Leuten auch über den Verstand zu helfen, rauszukommen aus dieser Welt. So, und das kann man zum Beispiel über so ein Bild machen. Also ich zeige euch den mal. Das ist mein Jürgen. So, und wenn ihr Jürgen so sehen würdet, ne, dann würdet ihr wahrscheinlich sagen, Ballermann-Tourist oder was ist denn das für ein Typ? Also das sieht hier irgendwie ein bisschen komisch aus. So, und Jürgen ist für mich die schönste Übersetzung. Jeder, der das sieht, wird das auch nie vergessen, wie du finanziell aussiehst. Weil die allermeisten sehen so finanziell aus. Und die Produkte sind nur Beispiele, ne? Das heißt, jedes Kleidungsstück steht für irgendein Finanzprodukt, was die Menschen irgendwann abgeschlossen haben. Und das Problem ist, dass die diese Produkte teilweise durch ein ganzes Leben mit durchziehen. Mhm. Dann haben die irgendwann, wie der Jürgen gesagt, hier so eine Kapitallebensversicherung, das ist doch total toll, weil dann friere ich im Alter nicht. Und diese Hose war mal ganz. Die ist leider so ein bisschen eingelaufen, diese Hose, weil wenn du da 100 Euro investierst in so eine Kapitallebensversicherung, dann werden da so in der Regel so 80% nur als Sparbeitrag eingezahlt. Weil der Rest ist dann Verwaltungskosten, Gebühren und eine Todesfallabsicherung. Weil da ist noch ein zweites Produkt mit dabei. Das ist so, wie wenn du zum Aldi gehst und sagst, ich hätte gern 1 Liter Milch und dann kriegst du den Liter Milch nur, wenn da eine Packung Schwarzbrot dran ist. Dann würdest du sagen, nee, ich will die Milch. Warum verbindet man Produkte? Ja, weil es totaler Unsinn ist und der Finanzindustrie mehr hilft. Das heißt, es werden also nur 80% angelegt. So, sag mal ganz grob, ne? Und jetzt versuch mal, wenn ich dir 80 Euro gebe, versuch mal aus diesen 80 Euro wieder 100 zu machen. Wie machst du denn das? Und das habe ich ja einen Vorstand gefragt, einer der größten Versicherungen weltweit. Und der sagte, ja, das ist uns schon klar, vor allen Dingen in einer Niedrigzinszeit, dass das teilweise 30, 40 Jahre braucht, damit wir den Sparbeitrag überhaupt erstmal wieder reinkriegen.
Ja, was und hat heute erzählt, die Lebensversicherungen müssen noch, haben noch Verpflichtung, in Staatsanleihen beispielsweise anzulegen und so,
ja.
Die auch wieder nicht gerade
ja, sicher sind. Die sind ja gerade leicht durch das Zinsniveau leicht nach unten gehen.
Also Versicherungen sind, das alles anzugucken.
Versicherungen sind staatsrelevant, weil sie den Staat unter anderem finanzieren durch den Ankauf, durch den verpflichtenden Ankauf von Staatsanleihen. Genau. Und es stehen schon sehr, sehr viele Lebensversicherungen unter der Beobachtung des BaFins, also der obersten Bundesfinanzaufsichtsbehörde. Kann man ja mal googeln, ob die eigene Versicherung auch dabei ist. Da kann man sich fragen, wieso stehen die eigentlich schon unter Aufsicht? So. Aber jedenfalls, das ist ein Hauptproblem, dass die meisten Menschen viel zu viele Produkte haben. Die meisten Menschen haben zwischen 10 und 20 Finanzprodukte. Und die allermeisten brauchen die gar nicht. Mhm. Und jetzt ist eben die Frage für den Verstand, erstens mal aufzulisten, welche Finanzprodukte habe ich eigentlich? Das haben die meisten ja schon gar nicht. Und dann überhaupt mal zu gucken, welche brauche ich davon? Und dieses, welche brauche ich davon, das geht am leichtesten, indem du den Jürgen mal nackt machst. Und das Bild sieht so aus, nein, keine Sorge, habe ich nicht dabei. Aber wenn du dir das mal vorstellst, es gäbe den nicht. Und der kommt jetzt in eine Modeboutique. Weil es kann ja auch sein, dass es all diese Sachen hier, ne, in so einem riesigen Modegeschäft gibt. So, jetzt stell dir mal vor, der kommt da nackig rein. Was würde ein guter Verkäufer jetzt machen? Der würde fragen, Mensch, was machen Sie eigentlich beruflich? Was für eine Kleidung brauchen Sie da? Ist ja ein Unterschied, ob der einen Anzug braucht oder einen Blaumann. Und was machen Sie eigentlich zu Hause? Also wenn Sie so leger sind, wenn Sie sich so auf der Couch schlümmeln, was tragen Sie da gerne? Oder der würde dann fragen, Mensch, was haben Sie für Hobbys? Tauchen Sie, dann braucht er eine Taucherausrüstung, gehen Sie golfen, gehen Sie laufen? Alleine über diese Fragen hätte der so viel Verkaufsmöglichkeiten. Und zum Schluss geht der Jürgen mit Sachen raus, die wirklich zu ihm passen. Und das ist das Problem. Die Leute haben irgendetwas von irgendwem zu irgendeinem Zweck, zu irgendeinem Zeitpunkt, zu irgendeinem Preis gekauft und wissen gar nicht, was sie haben. Und die allermeisten Sachen sind ja auch nur Scheinprodukte. Weil diese ganzen Versicherungen, also ich habe hier im Buch, könnt ihr einfach nachgucken, wenn ihr Bock habt, weil ich habe immer wenig Lust gehabt, so viel ausufern zu schreiben. Ich habe da eine Finanzampel reingemacht und habe gesagt, hier gibt es über 40 Produkte, die sind aus meiner Sicht verzichtbar. 11, die kann man haben, wie zum Beispiel eine Brillenversicherung. Wenn man eine Brille trägt, dann kann das rechnerisch Sinn machen, weil die ne, alle 3 Jahre dann ersetzt wird zum Beispiel. Es kann teuer werden. Und die Produkte, die jeder braucht. So, und im Buch gehe ich da detaillierter darauf rein. Das können wir natürlich hier nicht machen. Aber ich versuche, jede Versicherung zum Beispiel mal im Kern zu zeigen. Was ist das eigentlich? Weil eine Versicherungsgesellschaft, muss man ja verstehen, das ist ja kein Mutter-Theresa-Verein.
Nee.
Das ist kein Altruisten-Verein. Sondern die wollen möglichst viel Gewinne machen. Aber wie macht eine Versicherung Gewinne? Die kriegen Geld von den Versicherten. und die haben eigene Kosten und die wollen natürlich, dass ihre Kosten nicht so hoch sind wie das Geld, was sie reinkriegen. Die wollen mehr erwirtschaften. Die wollen mehr Gewinn machen. Also wollen die möglichst geringe Ausgaben haben. Und wie geht das? Indem man wenig Geld auszahlt. Ah! So, und das haben ganz viele Menschen schon erlebt. Da kommen ja immer mehr Leute zu mir und sagen, ja, und da, die Versicherung wurde nicht ausgezahlt und da wurde das nicht anerkannt. Und da kam Anwalt und da musste ich das beweisen. Oder Berufsunfähigkeitsversicherung, eine der schlimmsten Versicherungen aus meiner Sicht, weil da ganz viel Schindluder mitgetrieben wird. Ja, da wurde die Gesundheitsprüfung nicht anerkannt, weil mein Arzt da wohl irgendwas angekreuzt hat. Ich weiß das gar nicht. So, man muss es ja wissen, eine Versicherung ist kein Schutzengel. Also das schon gar nicht. Eine Versicherung, die damit wirbt, ich bin dein Schutzengel, habe ich schon gedacht, welcher Idiot fällt auf sowas rein? Du fährst da, es kommt ein Unfall in Sicht und der Schutzengel sagt, du musst diesen Unfall nicht erleben. Und das ist die Versicherung, ne? So, das ja, heißt eine Versicherung.
Das ist ein harter Wunsch, ne? Wenn man versichert ist, passiert es nicht. Das denken also auch viele.
Ja, aber eine Versicherung, das ist völliger Unsinn. Das ist völliger Unsinn. Die meisten Leute sind finanzgebrainwashed. Ja. Ganz einfach, das ist totaler Unsinn, weil das Problem ist ja, wenn eine Versicherung so viel Geld an dir verdienen möchte, wie es geht, dann hat sie hohe Beiträge, die steigen in der Regel, die sinken ja nicht, bei den allerwenigsten zumindest, und die wollen natürlich so wenig Geld wie möglich auszahlen. Deswegen haben sie so ellenlange AGBs, so ellenlange Verträge, die sich keine Sau durchliest, weil die vertrauen ja. Hey, weißt du was? Die Leute vertrauen noch nicht mal ihrem Nachbarn den Wohnungsschlüssel an oder die Blumen zu gießen, aber die vertrauen einer Versicherung, dass die den im Notfall finanziell den Arsch rettet. Aber da muss man mal sagen, wo sind wir denn hingekommen? So, und dann haben die Versicherung nicht umsonst eigene Anwaltsabteilung. Und was machen die Anwälte? Die versuchen, so wenig Auszahlung wie möglich zu haben. So, und diese Versicherungsgesellschaft, die lebt davon, dass wir nicht wissen, wer wir wirklich sind. Die lebt davon, dass wir nicht in unsere Selbstverantwortung kommen. Und bei mir im Buch zeige ich zum Beispiel zu jeder Versicherung Alternativen auf. Also zum Beispiel das Thema der Berufsunfähigkeitsversicherung. Das wird ja von allen immer gesagt, muss ja jeder haben. Weil es kann ja jeder berufsunfähig werden. Und ich habe ja nun schon selbst etliche Finanzberater und Beraterinnen trainiert und habe die immer das Gleiche gefragt. Erklären Sie mir mal, warum werden die Menschen hauptsächlich berufsunfähig?
Das also es ist doch eine Depression, ne?
Mittlerweile.
Ja, und glaubst du, die wussten das?
Ich als Heilpraktikerin weiß das.
Ja, aber man erwartet das doch. Da verkauft einer was. Das ist wie, du bist in Afrika und verkaufst den Regenschirme. Und dann fragst du den Verkäufer, ja, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es hier regnet? Dann muss er doch wissen, der kann nicht einfach sagen, ich verkaufe was. So, das heißt, die Hauptgründe, warum Menschen berufsunfähig werden, das sind eben psychische Probleme, das sind Probleme beim Knochen- und Bewegungsapparat zum Beispiel, ne? Und jetzt ist doch die Frage, okay, wenn du Angst davor hast, berufsunfähig zu werden, dann dreh es doch um. Wie bleibe ich so lange wie möglich berufsfähig? Und das klingt so einfach, aber das ist ein Mindchanger. Zum Beispiel bei mir, was habe ich gemacht? Ich sitze zum Beispiel viel, weil ich ja auch viel schreibe. Und ich habe gesagt, okay, mein Hauptproblem, ich bin 1,91 groß, ich habe irgendwann Rückenprobleme. Habe ich auch zur Genüge gehabt. Was kann ich tun gegen Rückenprobleme? Ich brauche vernünftige Rückenmuskeln. Und zwar unten im unteren Lendenwirbelbereich. Da ist das Hauptproblem. Was kann ich dafür tun? Und da gibt es unzählige Möglichkeiten. Ich habe mir zum Beispiel einen bandscheibenden Stuhl besorgt, mit dem ich mich wie hier auch gerade bewege. Die Bandscheiben haben immer wieder die Möglichkeit, nicht zusammenzusacken, eingedrückt zu werden. Sie können sich schön mit Wasser füllen. So, meine Blutbahnen werden nicht zerquetscht. So, da kannst du ganz viel machen. Dann kann ich den Schwimmer zum Beispiel machen. Kostet nichts, einfach auf den Bauch legen, den Schwimmer machen. Und da gibt es unzählige Möglichkeiten. Und ich habe seitdem nie wieder Rückenschmerzen. So, das heißt, ich schließe nach und nach Sachen aus und es geht mir noch besser. Und das Geilste, das kostet mich teilweise gar kein Geld. Oder nur sehr wenig Geld. Und das ist ganz einfach. Alles das da draußen will uns abhängig machen, will uns zeigen, du bist abhängig von irgendwas. Von Unterhaltung, von Sex, von Drogen, von Rauchen, von der Finanzindustrie, von dem Arzt. So, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal beim Arzt war. Und das heißt nicht, dass ich nie was hatte. Ich habe mir einfach selbst anderweitig geholfen. Oder ich habe Spezialisten dazu gezogen. Dann gehe ich mal zu meiner Kinesiologin und sage, ey, hier, ich komme da nicht weiter, ich brauche da mal Hilfe. Da ist was blockiert, kriege ich energetisch gerade nicht hin. Wie mache ich das? So, und wenn Leute Angst haben, das nur vielleicht kurz noch zur Berufsunfähigkeitsversicherung, die haben jetzt Angst, berufsunfähig zu werden. Und dann sage ich, das ist ja geil. Der Staat sagt das ja auch, mach dich berufsunfähig. Weißt du warum? Weil die Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel eine Alles- oder Nichtsversicherung ist. Die zahlt dir alles oder nichts, keine Teilbeträge. Wenn die irgendein Problem finden in deiner Gesundheitsprüfung, dann hast du ein Problem. Und das nächste Problem ist, das wird auf Bürgergeld angerechnet. Das heißt, normalerweise ist es ja so, du kriegst dann auch Bürgergeld. So, die BU wird darauf aber angerechnet, deshalb empfiehlt es der Staat. Das heißt, das ist eine Entlastung des Staates. Das heißt, du sparst dann teilweise ein paar hundert Euro und kriegst dann vielleicht 200 Euro mehr als die Grundsicherung. Aber du sparst für die gesamte Summe mit der Grundsicherung. Also das ist teilweise ein Wahnsinn. Und die, und das ist für mich auch einer der Hauptgründe, weil an dem Beispiel kann man so vieles schön zeigen, die, die diese BU am deutlichsten brauchen, Feuerwehrleute, Dachdecker und so weiter, die sind ausgeschlossen. Und das ist doch der Wahnsinn. Das heißt, die Leute, die es wirklich brauchen, die kriegen es nicht. Weißt du, wer den Scheiß angedreht kriegt? 20-Jährige, 25-Jährige mit einem Bürojob. Weil da sind ja die Beiträge so schön günstig. Und dann kann man sich das später nicht leisten. Und da kann ich so viel erzählen, da denke ich immer, boah.
Und Lehrer auch nur noch bis 55, 60. Ne?
Ja. Ja, wobei der Beruf des Lehrers ja auch gerade wegen...
Psychokrank werden. Ne?
Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, wenn du dir das Schulsystem anguckst, das ist ja darauf ausgemacht, dass da alle drin krank werden. Also ich halte ja ganz viele Vorträge auch in Schulen, an Berufsschulen, erzähle den jungen Kindern da und Erwachsenen und Jugendlichen teilweise, wie sie in ihre Berufung kommen, wie sie herausfinden, was sie wirklich beruflich machen, was in ihnen drinsteckt. Und da erlebe ich das. Die Lehrer, die denn am Rand der Verzweiflung sind, die Klassen werden vollgestopft, du hast Mobbing, du hast Gewalt, du hast, also da kannst du, dann hast du Budgets, die nicht da sind, du hast Milliarden für alles Mögliche auf der Welt, aber dafür nicht. Und da kannst du elend weiterreden. So, aber wichtig ist, dass wir in die Selbstverantwortung kommen. Und das ist etwas, was wir hier lernen dürfen. Weil wir machen uns seit Jahren immer unabhängiger vom gesamten System. Und überall kommst du natürlich nicht raus. Aber du kannst dich Stück für Stück immer weiter rausziehen. So, und gerade bei dem Thema, das wäre mein erster Tipp an alle, das zu tun. Weil das spart dir ganz viel Geld. Und da kannst du dir auch, habe euch ja einen Link geschickt, kann man einfach raufklicken, eine Übersicht runterladen, kostenfrei, wo man eintragen kann, welche Finanzprodukte habe ich, warum habe ich die eigentlich und wie viel Euro kosten die mich monatlich. So, und dann, damit fange ich bei jedem an, der sagt zum Beispiel, ich bin finanziell, tja, nicht so gut aufgestellt. Da fange ich als erstes an und ich stelle immer fest, dann haben Leute eine Rechtsschutzversicherung. Denen steht das Wasser finanziell aber bis zum Hals. Oder haben, weißt du, haben irgendwas. Und dann erkläre ich den Leuten immer was ganz Einfaches. Eine Versicherung beruht auf einem, nur auf einem, einer Wahrscheinlichkeit. Auf nichts anderem beruhen Versicherungen, nur auf der Wahrscheinlichkeit. So, und die Wahrscheinlichkeit berechnet sich ja danach, okay, wie alt bist du, welche Risiken hast du, wie hoch ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass sowas überhaupt eintritt. Und dann kommt immer, ja, jeder Dritte wird berufsunfähig. Und dann zählt man 1, 2, 3. Das könnte ich ja sein. So, und so kommen die ganzen Ängste. Also wichtig ist erstmal, sich klar zu werden, wie hoch ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Unfall hat, dass man in einen Rechtsstreit verwickelt wird, dass man so schwer krank wird, dass man ja betreut und gepflegt werden muss oder. Und dann gibt es eine zweite Wahrscheinlichkeit, die ist viel interessanter. Wie hoch ist deine persönliche Wahrscheinlichkeit aufgrund deines Lebensstils? Und das habe ich bei mir gemacht und festgestellt, die Wahrscheinlichkeiten sind bei mir im niedrigen einstelligen Bereich. Und damit kann ich leben. So, und dann kommen Leute und die sagen, ja, aber es kann ja immer was passieren. Und ich liebe dieses Argument, weil es ist totaler Bullshit, aber auch richtig. Beides gleichzeitig, weil im Leben passiert immer was. Ja, Leben ist immerwährende Veränderung. Und natürlich kann immer was passieren. Und die Frage ist ja, wenn du Angst hast vor sowas, dann würde ich sagen, okay, dann leg dir zum Beispiel statt einer privaten Krankenzusatzversicherung, leg dir ein eigenes Gesundheitskonto an. Dann spar die 150 Euro monatlich selbst. Und wenn du mal ein Problem hast, dann gehst du zum Praktiker, Chiropraktiker, zum Osteopathen, Kinesiologen, Osteopathen, du gehst zu echten Spezialisten. Vielleicht gehst du auch mal zum klassischen Arzt, wenn du sagst, der hilft mir da, wie du das möchtest. Bezahl das aus der eigenen Tasche. Dieses Geld ist da nicht weg. Du sammelst es. Das Geld in die Versicherung ist weg. Niemand will das ja wieder haben. Niemand will so einen Unfall haben. Und bei der privaten Krankenzusatzversicherung zum Beispiel, ist ja total geil. So einen Scheiß habe ich ja dann auch abgeschlossen früher. Weil ich dachte, ja klar, dann habe ich die Chefarztbehandlung, wenn mir was passiert. Ich habe ein Einzelbettzimmer. So, jetzt passiert Folgendes. Du hast das also vertraglich theoretisch zugesichert. Jetzt hast du den Unfall und der Chefarzt, der ist leider im Urlaub. Oder der ist krank. Oder der muss einen Notfall behandeln. Ja, den kriegst du denn nicht. Der Chefarzt kommt nicht, weil du da liegst und den vertraglichen Anspruch hast, kommt der nicht aus dem Urlaub und behandelt mich. Oder das Einzelbettzimmer. Da frage ich die Leute immer, guck mal in deiner Region, wie viele Krankenhäuser gibt es mit Einzelbettzimmern? Wie häufig sind die eigentlich belegt? Weil wenn du da hinkommst und es gibt da gar keine freien, weil da schwerere Fälle sind, kriegst du auch keins. Das heißt, den Leuten wird eine Illusion verkauft. Einfach eine Illusion. Und das kannst du bei jeder Versicherung durchgehen. Wie unsinnig das ist. Und das ist für mich immer wichtig. Faktische Gründe. Nicht, ja, ich habe da schlechte Erfahrungen mitgemacht. Diese Einzelfälle, davon müssen wir weg. Was meinst du, wie häufig ich das von Versicherungsmaklern gehört habe, die ich dann trainiert habe? Ja, aber ich kenne ja den Fall und dem hat das quasi finanziell das Leben gerettet. Und dann frage ich wieder, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? 1 zu 100, 1 zu 1000, 1 zu 100.000? So, diese Einzelfälle machen den Leuten Angst. Wenn du aber in die Selbstverantwortung, in die Selbstermächtigung kommst und sagst, boah, was ich alles für mich tue, ne? Dass ich zum Beispiel keinen Herzinfarkt kriege. Woran liegt das zum Beispiel hauptsächlich? Einer der Hauptgründe ist Arteriosklerose. Das heißt, die Adern und Venen im Körper, die verkalken, die setzen zu, weil wir eben kein gefiltertes Wasser trinken zum Großteil, sondern wir trinken ungefiltertes. Leitungswasser ist egal oder auch das, was man kaufen kann. Und da sind ganz viele Partikel drin. Kann man messen, habe ich auch gemacht. Gibt so ein Wasserdichtemesser, der die Teilchen misst, Parts per Million. Und dann weißt du, wie rein ist mein Wasser. So, und dann setzt sich das ab. So, und das setzt sich ab. Und das heißt, durch so einen Schlauch, wer einen Garten hat, kennt das. Wenn du so einen Schlauch hast oder du hast irgendwann so einen ganz kleinen Schlauch, da kommt nichts mehr durch. Und das war beim Schwiegervater so. Das, ne? Ja, du, und das war bei meinem Schwiegervater so. Und da ging es um Leben und Tod. Mhm. Da ist nämlich Folgendes passiert. Da hat er auch einen Herzinfarkt gehabt, ne? So. Und der war so panisch, der hat dann gesagt, ja, wir haben das gar nicht mitgekriegt, so, weil Schwiegermutter wollte uns nicht beunruhigen. Und dann war der im Krankenhaus, Herzinfarkt gehabt, dann haben sie einen Herzschrittmacher eingesetzt, so. Dann habe ich das mitgekriegt und war erstmal richtig stinksauer. Und zwar nicht auf ihn, sondern auf die Ärzte. So, weil, was ist da passiert? Wir haben danach, ich habe ihn dann gezwungen, ich gesagt, du trinkst unser gefiltertes Wasser für einen Monat. Und dann nimmst du noch mal ein paar andere Sachen, die diesen Kalkscheiß aus deinem Körper rausholen. Mhm. Und dann ist er zur ersten Untersuchung nach Herzschrittmacher-Einsatz. Ist da hingegangen und dann kriegst du immer so ein Mittel gespritzt und das fließt die Geschwindigkeit, wie schnell dein Blut durch den Kreislauf fließt. Ne? So, und der Arzt hat diese Untersuchung zweimal gemacht, weil er gesagt hat, darf ich Sie mal was fragen, warum haben Sie eigentlich einen Herzschrittmacher gekriegt? Weil das Blut durch ihre Adern, das fließt ja auch ohne den Herzschrittmacher-Einsatz. Das wird dann teilweise, ne, ein bisschen runtergehend oder weggeschaltet für den Test teilweise. So, das fließt ja wie beim 16-, 17-Jährigen. Ja klar, weil der ganze Scheiß da raus ist. So, und das haben wir auch gemacht bei ihm zum Beispiel mit der Galle. Dann war er die Galle und Gallenstein und der Gallenstein und der Magen explodiert sozusagen. Und dann die Magenflüssigkeit und die Gallenflüssigkeit im Magen und dann sterben sie. Und dann vier Ärzte, vier verschiedene Meinungen. Sofort behandeln, das muss raus, noch einen Tag warten, vielleicht noch eine Woche. Dann habe ich ihm wieder gesagt, vertraust du mir dein Leben an? Und es geht um nichts mehr als das Leben. Und dann sagt er, ja, habe ich ja schon mal gesehen, dass es besser wäre. Und ich sage, wir machen das. Mach den Termin, um die Galle, den Gallenstein rauszuholen in 30 Tagen. Und bis dahin machst du etwas. Dann habe ich mich informiert. Zum Beispiel Apfelessig sollte er trinken, sollte Kokosöl nehmen, so. Wie wir den Gallenstein rauskriegen. Und nach 30 Tagen war der Gallenstein weg. Und das war so ein Riesenteil. Und dann haben die Ärzte gesagt, es geht ja eigentlich gar nicht. Doch, doch, doch. Und das ist immer mein Appell. Es geht so viel, wenn wir uns endlich mal gerade machen und aus dem Arsch kommen. Und wenn wir hier anfangen, uns da Stück für Stück zu lösen. Aber weißt du, da gibt es ja eine super tolle Methode. Hatte ich von dem Stefan Friedrich mal gesehen. Fand ich total geil, wenn man mit dem Rauchen aufhören will. So, dann machst du einfach eine Zigarette in die Mitte und schreibst dir auf, zu welchen Gelegenheiten rauchst du? Also nach dem Aufstehen, so vorm Zähneputzen, nach dem Zähneputzen, nach dem Sex, vorm Sex, im Sex, was weiß ich, wo du das so machst. Und dann war sein Tipp, fang mit dem ersten an, was dir am leichtesten fällt und streich das. Also vielleicht im Sex keine Zigarette. So, und das hältst du mal eine Woche durch. Und dann nimmst du das zweite, streichst das auch durch. Und das ist ein tolles Prinzip. Und das würde ich ja auch machen. Fang doch mal mit einigen Versicherungen an.
Ja.
Und streich die doch mal. So, und komm raus aus der Angst und rein in die Selbstermächtigung. Hm.
Du, André, das ist so klasse. Wir fangen hier mit Finanzanlagen an und ich überlege jetzt ein Disclaimer für Gesundheitsaussagen reinzuschalten vor dem Video.
Also, ja, unbedingt.
Es geht hier wirklich darum, um die Selbstverantwortung. Und ich denke, ich habe so das Gefühl, gerade die Menschen in Deutschland oder deutschsprachigen Gebieten, die sind besonders groß auf Sicherheit und Versicherung. Ich habe gehört, nirgendwo auf der Welt, in ganz Europa beispielsweise, gibt es so viel Versicherung wie hier in Deutschland im Abschluss. Und das muss ja was mit Bewusstsein, mit Mindset, mit Konditionierung besonders hier auch zu tun haben. Und das, wenn ich jetzt zu meinem Vater, da ging das ganz genauso. Und dann zum Beispiel, als ich dann diese Empfehlung gegeben habe, wie du auch gegeben hast, dann mussten sie den Blutverdünner absetzen. Ja?
Ja.
Und das war ein Akt. Dann haben sie gedacht, hör doch auf mit diesem ganzen Wasser zu trinken. Das ist doch, wir sind doch gut eingestellt, ne? Und dann sagt mein Vater, naja, aber Wasser vertrage ich besser als diese Mittel, die sie mir geben. Und so ist es doch überall. Gesundheit, es ist ja auch so Versicherung jetzt, dann brauchst du auch für Gesundheit nicht zu zahlen. Aber was bekommt man dafür für Leistung, die man nicht zahlen muss? Das ist ja auch so die Frage, geht es da wirklich um Gesundheit oder nicht? Und deshalb ist es so wirklich spannend zu gucken, in die Selbstverantwortung zu gehen, ja, und auch nochmal alles, was bisher richtig war, nochmal neu zu bewerten und ein klar zu werden. Also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr spannend.
Ja, du, es geht nur um Klarheit. Es geht nur um Klarheit. Man kann sich das nicht oft genug sagen. Und deswegen bin ich mittlerweile auch ein Wahrheits- und ein Essenzsucher geworden. Mir geht es immer um die Essenz. Und die kommt manchmal zum Glück auch denn zu mir, weil da gibt es auch spirituelle Essenzen, an die komme ich gar nicht ran. Die kriegst du dann und dann denkst du, oh geil, und von da geht ein Raum auf zum Selbsterkunden. So, und so ist das finanziell auch, weil es gibt ja nicht nur eine Gesundheit. Also es gibt die körperliche Gesundheit, die mentale Gesundheit, hier der Verstand, dann gibt es die emotionale Gesundheit und die finanzielle Gesundheit. Weil es bringt dir nichts, wenn du sagst, bei den ersten drei ist top. Und dann gehst du zum Arzt und der Arzt sagt, boah, sie können 150 werden. Und dein Finanzberater sagt dann daneben, ja, aber das Geld reicht nur bis 25. Das heißt, wir brauchen auch Geld natürlich zum Leben. Aber es ist wichtig, überhaupt sich mal klar zu werden, wie funktioniert der Körper? Also stellt euch das mal vor. Ihr kommt hierher und jetzt mal, ob wir glauben, wir sind Seele oder nicht, vollkommen wurscht. Wir kommen hier einfach nur her. Wir wissen gar nicht, wie dieses Teil hier funktioniert. Wie geil ist das denn? Die Täuschungen, die fangen ja schon mit der Geburt an. Welche Kinder wissen denn, wie sie sich selbst heilen können? Welche Kinder wissen denn schon, welche Heil- und Pflanzenkunde man draußen aus der Natur nehmen kann für sich? Nee, da gibt es ein Pillchen, dann geht man zum Arzt, also da gibt es eine Behandlung. Das heißt, du lernst ja immer, dass das Glück, dass das Wohlergehen, dass die Fülle immer von außen
kommt. Von anderen abhängt.
Immer. So sind alle Systeme aufgebaut, alle. So, das ist das Gesundheitssystem, das ist aber auch das erzieherische System. Weil es ist ja so, du hast das Baby und das Baby kann natürlich für sich erstmal nichts machen. Und jetzt hast du immer, daher kommt das ja auch, die materielle Welt, Mater, lateinisch für Mutter, daher lernen wir das, die Mutter umsorgt uns. Natürlich der Vater auch, ne? Aber die Mutter ist für mich das wichtigste Bindeglied zum Kind, weil sie gebärt das Kind, hat eine ganz andere Verbindung noch. Der Vater ist dann später dafür da, zu sagen, ich zeig dir die Welt, komm, du bist stark, du bist mutig, trau dich, weißt du, nach draußen. Und die Mutter ist quasi meistens so das Behütende und Beheimelige. Aber wir lernen, dass das Glück immer von außen kommt. Und wir sind immer unsicher. Und das hat auch mit dem Verstand zu tun, weil der Verstand ist nur einmal hier. Der Verstand wird wieder zu dem, woraus er geboren wurde, nämlich zur Erde. Weil all das hier ist einfach nur andere Art von Erde, über Nahrung transformiert in diesen menschlichen Körper. Und der Verstand stirbt. Und der ist permanent unsicher. Stell mal vor, wir wären jetzt auf einem unbekannten Planeten, wir wären total überfordert. Wir wissen nicht, was sind die Regeln, was kann ich hier tun, was ist gut, was tötet mich, was hilft mir, wer meint es gut mit mir. Und der Verstand scannt permanent die Gegend ab. Und deswegen sieht er überall Probleme, Sorgen und Ängste. Daran liegt das. Weil der Verstand hat nur eine Aufgabe, die Existenzsicherung des Körpers. Das muss man mal verstehen. Der hat nicht die Aufgabe der Lebensführung. Und weil der Verstand nur einmal hier ist und nur das aufnimmt, was er über unsere fünf Sinnesorgane wahrnehmen kann, und das sind 40 Millionen Eindrücke über die fünf Sinnesorgane jeden Tag, die sind alle gespeichert. Du erinnerst dich an alles, was du in deinem Leben bisher gemacht hast, in dem Körperlichen. Aber ist alles unbewusst. Und deswegen kann er auch nur aus dem schöpfen, was er ist. Das, was er da drin hat. Und das verstehen viele nicht. Und deswegen muss man den Verstand auch verstehen. Der Verstand kann das nicht. Der kann nicht unser Leben führen. Der kann keine Entscheidung treffen. Das ist nicht sein Job.
Und so, dann können wir vielleicht.
Bitte?
Wer macht es dann, wenn es der Verstand?
Das machen wir als Seele. Nur wir als Seele. Das können wir vielleicht im zweiten Teil noch ein bisschen ausführlicher machen.
Genau.
Dass wir dann auch nicht zu sehr abdriften. Aber das sind Erkenntnisse für mich, die haben mein Verstand in den Liegestuhl befördert.
Ja.
Der war auf einmal und sagt: Ey, Alter, geil. Kein Druck mehr, kein Stress, keine Probleme, keine Sorgen, keine Entscheidung. Boah, was mir das für eine Entscheidung abnimmt.
Ja. André, kann ich nochmal, weil wir ja jetzt gesagt haben, wir machen den ersten Teil so mehr auf materielle Sachen, wie ich einfach Sicherheit irgendwie durch eigene Klarheit bringe und durch eigene Entscheidung. Und im zweiten Teil, dass wir da nochmal ein bisschen gucken, was uns da helfen kann, einfach auf seelischer Ebene Klarheit zu bekommen. Mich hat nochmal gerade vorhin getickert, wo du gesagt hast, okay, wenn ich jetzt nicht die ganzen Versicherungen habe, dann lege ich lieber Geld zurück. Und jetzt sind wir ja nochmal Geldanlage. Weil das hatten wir wirklich gerade gesagt, wir kündigen jetzt als erstes die Hundeversicherung. Wir hatten ja schon mal so heute früh, als wenn wir es gewusst hätten, durchgesprochen. So, jetzt würde ich das Geld zurücklegen. So, und dann habe ich gesagt, ja, und was ist jetzt, wenn der Bankencrash kommt, dann ist das Geld ja auf dem Konto weg. Und deshalb sage ich, da fragen wir doch nochmal den André, wie der dann wirklich ganz materiell mit seinem Geld umgehen kann, dass er wirklich, es geht ja um die Versorgung von einem selbst und den Liebsten. Ja, und wo kann ich denn da, wie kann ich denn da zum Beispiel das Geld, was ich für meine Gesundheitsvorsorge zurücklege in Eigenverantwortung oder für andere Sachen, wie mache ich das am besten? Vielleicht kannst du da einfach nochmal als spiritueller Finanzexperte, du nennst dich ja selbst nicht Experte, genau, ich sehe schon, wie du zurückschreckst. Lehrer oder Inspirator, da einfach Tipps geben, wie ich mit meinem Geld jetzt, was mir wichtig ist, gut umgehe, damit ich da auch am meisten von habe, wenn ich es dann brauche, wenn ich es eigenverantwortlich einsetzen möchte.
Ja, da gibt es tausende Wege. Und wichtig ist immer, ich habe immer nur einen Standardtipp. Weil es ja ganz viele gibt, die sagen, ja, kauf jetzt Gold oder Aktien oder Bitcoin oder so. Das gibt es ja überall. Das suchen ja die Leute. Das ist eben auch ein Problem, weil wir uns von der Gier und von der Angst teilweise gleichzeitig netzen lassen und drängen lassen. Mein einziger Standardtipp, den ich jedem gebe, ist, wenn du irgendwo einen Standardtipp hörst, renn weg. Das ist mein einziger Standardtipp. Weil niemand gibt dir einen Tipp, wenn er dich nicht kennt, der wirklich zu dir passt. Das ist wie, du gehst in eine Modeboutique und dann sagen die zu dir, oh toll, wir haben hier alles in Größe 56, suchen sich aus. Und dann sagst du, hä, ja 56 habe ich jetzt so nicht. Und dann sagen die, ja, ist aber Standard, ist für alle gut. Hat unsere Regierung rausgefunden, das ist eine super Größe für alle. Und dann würde ich sagen, nee, es geht immer nur ums Individuum. Das heißt, alle, die Standardtipps geben, würde ich immer sofort ausrangieren. Weil wenn Geld nur Mittel zum Zweck ist, und das Leben, dein Leben ist das alles Entscheidende, kann dir niemand standardmäßig sagen, ja, was machst du denn jetzt damit? Weil du selbst weißt gar nicht, wie du leben willst. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der wirklich weiß, wie er leben will, weil es gibt 12 Lebensbereiche. Das ist nicht nur Partnerschaft, Beruf, das ist das Thema Freizeit, das Thema Glauben, das Thema des Zuhauses, Naturverbundenheit, Gesellschaft, das Thema des inneren Friedens, der Einzigartigkeit. Da gibt es so viele Themen. Wir wissen gar nicht, wie wir leben wollen. Das heißt, wenn wir nicht wirklich wissen, wie wir leben wollen, wie soll uns ein anderer denn zu dem Geld irgendwas erzählen? Das heißt, es wird immer nur das Geld beraten sozusagen. Aber was man immer machen kann, ist sich selbst zu überlegen, okay, womit fühlt es sich gut an? So, wo fühlt sich das stimmig an? So, zum Bankencrash kann ich nur sagen, Banken sind das Wichtigste, was es gibt auf der Welt. Nicht in meiner Welt, aber in dieser Welt. Banken sind das Wichtigste. Alles andere, auf das kannst du verzichten. Es geht nur um die Banken. Und die Banken werden aus meiner Sicht niemals crashen, weil sie die immer, koste es, was es wolle, mit so viel Geld fluten weiterhin werden und mit so viel Unterstützung, die Banken werden weiterhin bestehen. Also diese Angst würde ich mir schon mal nicht machen. Bedeutet nicht, dass ich das Geld im Finanzsystem lasse, weil ich rate ja gerade, es aus dem Finanzsystem rauszuholen. Aber diese Angst ist einfach Unsinn. Jetzt kann man das natürlich begründen, weil da gibt es ja diese Einlagensicherung, wo man sagt, 100.000 Euro, wenn du das hast, die sind ja alle geschützt. Und dann habe ich mal nachgeguckt, weil es gibt ja einen Einlagensicherungsfonds. Weil ich mich gefragt habe, wer schützt eigentlich diese 100.000 Euro? Also wenn alle die jetzt abholen würden, also sofern sie die hätten, wie geht denn das? Ja, da zahlen die Banken in einen Einlagensicherungsfonds. Und wie stark ist der gerade schon so eingezahlt?
Okay. Noch unter 10%.
Ja, unter 10%. Dann denke ich, okay, also im besten Fall sind 10.000 Euro von dir safe. Also im besten Fall, also wahrscheinlich noch weniger.
So. 100.000 der Sparkassenfiliale in Klein-Memmingen wahrscheinlich.
Ja, so. Und meistens ist es immer so, die das Geld haben, die vermögend sind, die holen ihr Geld natürlich eher raus. Wie das auch bei der Credit Suisse Bank der Fall war zum Beispiel. Da haben die Vermögenden ihr Geld vorher rausgezogen und sowas. Aber ist auch vollkommen wurscht. Aber ich würde mir da keine Angst machen lassen.
Ich habe jetzt sogar gehört, dass, weil mein Geld, was ich dort anlege, mir ja gar nicht mehr gehört und sogar mein Dispo, also der Dispo sogar nicht genommen werden könnte.
Dein Geld hat dir noch nie gehört. Ja. Also auf dem Konto, weil es ist einfach Fiat-Geld, es ist Giralgeld. Und das ist immer ein Kredit an die Bank. Also wenn du da 10.000 Euro hast oder auch nur 1 Euro, dann gibst du der Bank einen Kredit. Und es gibt dieses sogenannte SAG, das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, kann jeder mal googeln und wird dann feststellen, ups, wenn eine Bank in Zahlungsschwierigkeiten gerät, dann dürfen die das Geld ihrer Gläubiger, also dein Geld und mein Geld, dürfen die zur Schuldentilgung nehmen. So, also es gibt natürlich jetzt schon so gewisse Sachen, wo man sagen kann, ah, das ist kritisch. Ich habe da gar keine Angst, weil ich habe gar kein großes Geld auf der Bank. Das Geld, was ich auf der Bank habe, das ist nur für den Zahlungsverkehr. Punkt. Mhm. So, für Miete, für die Sachen, für die Mitarbeiter, also für all das, was wir halt so brauchen. Mhm. So, und die restlichen Sachen, die hole ich raus. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, was sind gute Ideen und gute Alternativen. Und das muss jeder selbst entscheiden. Also ein Teil kann man immer im Bargeld halten, nach wie vor, weil bis das Bargeld abgeschafft wird, ob sie es wirklich auch schaffen in jedem Land, muss man sehen. So, und selbst wenn, wirst du es ja irgendwann wieder eintauschen können. Bargeld ist für mich einfach nach wie vor, wie Dostojewski es gesagt hat, gedruckte Freiheit. Ist ganz einfach. Es gibt mir viel mehr Möglichkeiten. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, natürlich immer in Edelmetalle zu gehen. Da steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass es interessant ist, weil die BRICS-Staaten ja jetzt angekündigt haben, auch die erste goldgedeckte Währung einführen zu wollen. Mhm. Und das werden natürlich Gamechanger sein. Dafür spricht, dass die Notenbanken und die Staaten in den letzten Jahren noch nie so viel Gold gekauft haben. Noch nie. So. Aber auch da sollte die Gier wieder nicht einschlagen. Das zeigt einfach, wenn Staaten, und das sind die mächtigsten Staaten der Welt, auf jeden Fall zukünftig, wo ja immer mehr Länder hinwollen zu den BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, was ja für den afrikanischen Kontinent steht. Also wenn die eine eigene Währung haben und die machen sich unabhängig vom Dollar, die zahlen ja schon in diesen eigenen Währungen jetzt schon. Mhm. Dann kann man sagen, das unterlegen die mit Gold, mit einem echten Wert. Ja, dann können wir damit zumindest nichts falsch machen. Und auch mit Silber natürlich nicht. Mhm. Das ist eine Möglichkeit. So. Ansonsten kannst du natürlich auch unzählige andere Sachen machen. Du kannst überlegen, wie kann ich den Wert meines Hauses vielleicht steigern, meiner Immobilien. Auch da gibt es Möglichkeiten, was ich tun kann. Du kannst zum Beispiel auch sagen, du hast einen Landwirt vor Ort und sagst, Mensch, ich will einfach die Gesundheitsversorgung im Bereich, je nachdem, was man halt so verzehrt an Nahrung, die will ich sicherstellen. Und dann gibst du dem, wie es ein Freund von mir gemacht hat, zum Beispiel 10.000 Euro und sagst, für die nächsten so und so viele Jahre möchte ich von dir so viel Kilo Kartoffeln, so viel von dem XYZ haben. So, und der Landwirt war super dankbar und hat gesagt, super geil, das hilft mir finanziell, das finde ich eine super Idee. Auch das sind Sachen, die wir machen können. Also wir haben so viel mehr Möglichkeiten, als wir denken. Das Entscheidende ist aber immer, wie bin ich persönlich? Was will ich? Was ist mir wichtig? Mhm. So, und da muss der Fokus sein. Wir sind viel zu sehr geneigt zu sagen, was gibt es für Möglichkeiten? Wie kann ich mein Geld anlegen? Und wenn ich die Leute dann frage, wenn ich die coache, wie willst du denn leben? Ja, was hat denn das damit zu tun? Und dann sage ich, ja, wisst ihr, also das Geld steigt im Lebensverlauf bei vielen immer. Und es werden nicht umsonst so viele Billionen weitervererbt, weil die Leute gar nicht wissen, was sie mit dem Geld machen. Normal müsste es ja so sein, ich arbeite Geld an und irgendwann geht es wieder runter, ne? Das wäre doch logisch. Also warum arbeite ich 20, 30, 40 Jahre, um mir irgendein Vermögen aufzubauen, um dieses Geld aber nicht anzutasten? Und da gibt es ganz viele. Und dann sagen die, ja, das ist für die Kinder. Dann sage ich, dann verschenk doch vorher Teile deines Geldes. Die freuen sich, das hilft denen. Du hängst dann vielleicht als Solaranlage oben auf dem Dach so oder als Wintergarten oder als was weiß ich. So, das müssen wir mehr lernen, was der Ursprung von Geld ist. Und dann arbeiten Leute teilweise 30, 40 Jahre für ihr Geld, haben Berge, die sie dann anhäufen, also gefühlte Berge und sagen, oh, und später mache ich mir ein schönes Leben. Dann versterben sie vorher, werden krank. Die Ehe wird geschieden, weil die Frau sagt oder der Mann, je nachdem wer arbeitet, wäre schön, wenn du mal zu Hause gewesen wärst. So, also wir rennen dem Geld hinterher oder wir sind permanent in Schulden, weil wir eben nicht lernen, okay, wie können wir unsere Ausgaben sinnvoll senken und vor allen Dingen, die gehen ja nur bis zum gewissen Punkt, wie kann ich die Einnahmen sinnvoll erhöhen? Zum Beispiel über die Berufung, über eine Gehaltserhöhung, die ich mir denn hole oder über eine nebenberufliche Tätigkeit, über die Veräußerung von Besitz zum Beispiel, was man auch machen kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, was man machen kann, ne? Mhm. Und deswegen werde ich auch... Deswegen werde ich auch immer so ein bisschen angefasst, wenn mir jemand was erzählt von, ich bringe dich in die finanzielle Freiheit. Weißt du, wenn ich sowas sehe, dann immer, da rollen sich bei mir die Fußnägel hoch. Und da habe ich vorher, bevor wir das Gespräch geführt haben, einfach mal lustigerweise gegoogelt. Und wenn ihr wollt, kann ich euch das zum Abschluss nochmal zeigen, weil das,
ja, gerne. Mhm.
Das war für mich so ein, boah, wie geil. Wird auch wieder vielen nicht gefallen, weil diese finanzielle Freiheit, die man erreichen will, so, das ist ja etwas, wonach jeder strebt. Und wo ganz viele Kurse kaufen und Seminare buchen und irgendwie den Tipps von den Gurus folgen oder Experten und so, ne? So, und ich versuche das immer ganz sachlich zu machen. Also was würdet ihr sagen, was ist so ein Betrag, so ein Einmalbetrag, wo man sagen könnte, jetzt bin ich wirklich finanziell frei? Was habt ihr da sofort im Kopf oder Bauch?
Finanziell frei.
Also für mich ist das gar kein Betrag, weil irgendwie das kann ja schnips und dann ist er weg oder ist da. So wie er da ist, ist er. Also für mich ist es eher der Fluss, das Fließen. Das ist.
Aber ihr seid ja auch schon weiter.
Also.
Weißt du, die allermeisten, die haben ja irgendeine Zahl. Die sagen dann, ich will 5.000 Euro monatlich oder ich will 1 Million oder ich will 10 Millionen oder wie viel auch immer. Und da fängt das Problem schon an. Die meisten können auch nicht mal einen Betrag definieren, die sagen, ich will finanziell frei werden. So, aber nehmen wir mal nur an, weil irgendeine Summe brauchen wir ja, 1 Million. Mhm. Ich habe ja auch viele gefragt und die sagen, boah, wenn ich 1 Million hätte, dann wäre ich finanziell frei. So, das wird geil. So, pass auf, ich hoffe, ihr könnt das so gut lesen. Ja. Also, 1 Million Euro, das ist jetzt unser Ziel, ne? So, und dann habe ich mal gerechnet, wie kommen wir jetzt zu dieser 1 Million? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Finanzanlage, die macht uns reich oder der Lottogewinn oder whatever.
Krypto.
Aber nee, bitte?
Krypto.
Krypto, ja natürlich, Krypto macht uns alle reich. So, hat bloß die jetzt ein bisschen weniger reich gemacht, die bei 50.000, 57.000 eingestiegen sind.
Ja, das war dann blöd.
Aber Krypto ist bestimmt das. Du, das rettet uns alle. Das ist ja so, alles, was außen ist, rettet uns. So, ich habe mal Folgendes gemacht. Ich habe mal gesagt, okay, stell dir mal vor, du verdienst 100.000 Euro. Also mit 100.000 Euro muss es doch locker möglich sein, hier auf 1 Million zu kommen. Weil 100.000 Euro, habe ich auch recherchieren müssen, verdienen nur circa 7% aller Menschen hier bei uns in Deutschland. Nur circa 7%. So, also für die muss es doch möglich sein. So, jetzt die Frage, wie viel können die denn davon sparen? Gut, du musst noch Steuern bezahlen. Dann hast du vielleicht 30.000, 40.000 Steuern. Dann musst du Miete bezahlen, deine Kosten. Dann hast du vielleicht auch einen Lebensstandard, der ein bisschen höher ist zumindest als normal. Ne? So. Also ich habe mal gesagt, die können trotzdem eine sehr, sehr hohe Summe sparen, obwohl ich wette, dass die allermeisten das gar nicht machen werden. Aber ich nehme einfach mal an, 20.000 Euro im Jahr oder 1.667 Euro im Monat. Mhm. Also wenn du zum Finanzberater gehst und sagst, ich möchte gerne einen Fondssparplan machen und ich lege da 1.667 Euro monatlich rein, der küsst dir die Füße, der schmiert dich mit Nussbaumöl ein, der sagt, du kriegst hier alles, was du willst. Sowas habe ich in den seltensten Fällen erlebt. Also das ist High-End. Ne? So. Und jetzt ist die Frage, jetzt stellen wir uns mal vor, das legst du einfach nur so zur Seite und legst das gar nicht in eine Anlage an. Wie viele Jahre braucht das, bis das zu 1 Million geworden wird? Und ich lasse euch gar nicht raten, weil das ist immer doof. Das dauert 50 Jahre. 50 Jahre. So, und jetzt gibt es ja clevere Füchse und die sagen, ja, Mensch, Schulz, du bist ja auch blöd. Da muss man die richtige Geldanlage anlegen. Das ist ganz einfach, weil die schießt dich nach oben. Zinseszinseffekt und so. Sag ich, okay, jetzt eine Anlage mit 5% jedes Jahr. Wie viele Jahre braucht das jetzt? 26 Jahre. Und jetzt, liebe Leute, jetzt kommt ja der Hammer. Die 5% musst du jedes Jahr bekommen. Da darf keine Delle drin sein. Mit, da hast du mal minus 5%. Die müssen ja jedes Jahr kommen. Und diese 5%, die müssen ja nach Steuern sein. Ja. Das heißt, wenn du zum Beispiel Aktienanlagen hast, dann hast du 25% Abgeltungssteuer, musst du auch noch abziehen. Also ich habe das so wohlwollend gerechnet wie möglich. Und wenn mir jetzt noch einer erzählen will, und da gibt es ja Leute, die sagen, ja, du musst einfach nur ganz viel sparen, dann lege ich dir nur dieses Blatt hin. Und dann sage ich so, also selbst die, die so viel Geld hier sparen, die brauchen 50 oder 26 Jahre, wenn das überhaupt möglich ist, eine Anlage über 26 Jahre, die dir garantiert 5% Nettorendite bringt. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen sauer, wenn einer kommt mit diesem, ja, finanzielle Freiheit ist für jeden möglich. Ist alles ganz möglich. Also nur auf der finanziellen Geldebene. Ne? Mhm. Und dann habe ich, das habe ich ja gesagt vorher, das nochmal gemacht, weil mich das interessiert hat, wenn ich jetzt 10.000 Euro habe. Weil das war ja sparen. Und wenn einer sagt, ja, aber ich habe ja schon 10.000 Euro. Wie lange dauert das da? Und das kann jeder mal machen. Ist eine ganz einfache Seite. Zinsen-berechnen.de. So seid ihr in 2 Minuten durch und seid auch befreit von allen Finanzgurus da draußen, aus meiner Sicht. 10.000 Euro, wenn du jetzt 100.000 Euro daraus machen möchtest, ne? Dann brauchst du bei 5% Anlage 48 Jahre. Und die müssen jedes Jahr sein, ne? Und bei 10% 24 Jahre. Und wenn du aus 10.000 Euro 1 Million machen willst, bei 10% Rendite, was ja schon also der absolute Oberwahnsinn wäre, dann brauchst du dafür 48,31 Jahre. Und bei 50.000, habe ich das auch mal schnell gerechnet, da brauchst du für 100.000 bei 5% 15 Jahre, 10% 7,25 und für 1 Million mit 5% Anlage 61,36 9 Jahre und bei 10% 31,42 Jahre. Und jetzt hier die große Frage, wie alt seid ihr denn? Also körperlich. Wie alt werden wir denn? Weißt du, und das ist für mich das Geilste, was ich hier im Leben machen darf. Einfach mal in die Klarheit kommen, die Essenz zeigen und sagen, das sind die Zahlen. Das sind nur die Zahlen. Die habe ich mir nicht ausgedacht. Das habe ich ganz einfach gerechnet, kann jeder nachprüfen. Hört bitte nicht auf Leute, die euch sagen, oh, ich habe eine dicke Uhr, kannst du auch. Ah, du wirst in 7, 5, 10, 3 Jahren finanziell frei. Ist doch gar kein Problem. Also weißt du, das sind Sachen, die habe ich schon damals gelernt, als die Sparkasse, die ich begleitet habe, ein neues Baugebiet errichtet hat. Und dann haben die auch so höhere Geschossbauten, so 15, 16 Einfamilienhäuser und mit Wohneinheiten und sowas. So, und bevor das ausgeschrieben wurde, waren die geilsten Wohnungen schon weg. Da waren die Dachterrassenwohnungen schon reserviert. Und ich habe mich gefragt, was geht doch gar nicht? Die sind doch noch gar nicht im Verkauf. Und dann habe ich eben gecheckt, ja, der Vorstand, der Verwaltungsrat, der Oberbürgermeister, gute Geschäftspartner, Baupartner. Und dann habe ich kapiert, so läuft's. Das, was wir hier kriegen, ist der Ramsch. Es gibt nämlich de facto Anlagen, das sind sogenannte No-Brainer. Die kriegst du aber nicht, die kriege ich auch nicht. Das sind Sachen, die kriegen denn die Superreichen. Das kriegen die besonders interessanten Unternehmerinnen und Unternehmer. Und deswegen ist es ganz wichtig, verabschiedet euch davon, da draußen, dass euch irgendetwas irgendwie reich macht. Diese finanzielle Freiheit ist aus meiner Sicht einfach nur ein riesengroßes Zauberschloss. So, und viel wichtiger ist es, und das können wir im zweiten Teil machen, wirklich über das, was du so sehr, sehr schön gesagt hast, ja, das ist eigentlich der Fluss. Ja, ja, sehe ich auch so, ne? Da kann man das noch ein bisschen detaillieren. Das ist eigentlich was ganz anderes als das Geld. Wobei wir in der spirituellen Szene ja häufig sagen, Geld, pfui, also böse, Materie, böse. Und deswegen sind so viele Spirituelle, sind ja auch bei mir im Coaching, einfach arme Kirchenmäuse, verschuldet. Sondern sage ich so, und was ist jetzt? Warum bist du jetzt verschuldet? Warum hast du jetzt finanzielle Probleme? Du bist doch spirituell. Es geht darum zu erkennen, was in der Materie sollten wir nicht tun. Da geht es darum zu erkennen, wer sind wir. Aber wir müssen wieder in diese Welt rein. Und das ist etwas, was ganz viele Spiris nicht machen. Das ist für mich dieses Bild vom Rummelplatz. Das hier ist ein Rummelplatz. Das ist laut, das ist aber auch lecker, Düfte. Du gehst da durch, du bist permanent bebombt mit allen Sinnesorganen.
Na, verführt, ne? Verführung.
Total. Und manches ist toll und dann sagst du mehr, 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 mehr. Und dann guckst du anderen zu, wie die deine Achterbahn fahren, Unterhaltung, frisst dein Popcorn. Aber andere sind am Machen und am Schaffen. So. Und dann sagen wir irgendwann, so als spirituelle Wesen, ey, ich muss da raus. Das geht nicht. Dann gehst du außerhalb von diesem Rummelplatz und dann ist was? Ruhe. Stille. Du hörst zwar noch ein bisschen diese Welt und sagst, wie gut, dass ich da nicht mehr drin bin. Und jetzt passiert das Problem. Du guckst dich um und sagst, und jetzt? Göttliche Fügung, weise mir den Weg. Und dann kommen so Erleuchtete, Scheinerleuchtete aus meiner Sicht, und erzählen dir, ich erzähle dir, wer du bist, ich erzähle dir, wie das hier funktioniert, du musst nur meinen Kurs kommen, meine Ausbildung machen, mein so whatever. So. Und dann bist du im nächsten Hamsterrad, das ist bloß golden. Und weißt du, was für uns, aus meiner Sicht, der Sinn unseres Lebens ist? Können wir auch noch gleich ein bisschen tiefer rein, aber es geht darum, dass wir uns erkennen als das, was wir sind, außerhalb des Rummelplatzes, wissen, was hier unsere Aufgabe ist, und dann müssen wir rein in diesen Rummelplatz. Mit dem, was wir sind, müssen wir da rein. Und diesen Weg machen die allerwenigsten. So, und dann kann es zum Beispiel sein, dass du hier bist, um ganz reich zu werden, weil der Reichtum für dich wichtig ist, um dann zum Beispiel eine Seelenstadt aufzubauen, um ganz viele Tiere zu retten, um whatever zu machen. Das kann ein Weg sein. Es kann aber auch dein Weg sein, dass du sagst, ich brauche gar nicht so viel Geld. Von daher ist der Standardtipp, auch spirituell, immer Bullshit.
Ja, vielen Dank, lieber André. Das war schon eine gute Überleitung für unser zweites Interview, weil wir haben das einfach, wollen wir jetzt splitten, damit das einfach nicht so lange ist, Zeit. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns bald wieder.
Ja, bis gleich.
Bis gleich.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt.